Beim Warten vergeht die Zeit nicht, oder anders ist ja, Zeit ist ja ein Gefühl, und dass die kann stehen bleiben, die kann rasen, und dann kommt dann die Großeltern und sagen, ach, wie die Zeit vergeht und so, du bist ja so groß geworden, und dann der Moment, wo man auf einen Menschen wartet und der Druck ist, die kann sich ewig hinziehen. Das ist schön, das ist die Dehnung der Zeit, und das ist eigentlich ganz wunderbar, und ich freue mich, dass Barbara Kennewick da ist. Hallo Barbara.
Hallo, jetzt habe ich endlich mal deine Zeit gedehnt, denn normalerweise sagt man ja, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, und das empfinde ich auch. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Ja. Ein Jahr saust nur so dahin. Ja. Also bitte sehr, du bist, ich hab dir ein bisschen mehr Zeit gedehnt.
Danke, dass du, vergehen eigentlich auf Inseln, die auf einer Insel vergeht ja die Zeit schneller oder langsamer? Ich würde sagen langsamer, oder? Also dieses Inselgefühl ist doch was Spezielles.
Ja, eher langsamer, aber dann ist es auch immer ganz schnell vorbei, wenn man wieder weg ist.
Ja. Du warst auf einer Insel, du bist regelmäßig auf einer Insel, und jetzt hast du über diese Insel ein Feature gemacht, genauer gesagt über ein kroatisches Dorf als Flickenteppich der Identitäten. Und nachdem ich das Feature gehört habe, dachte ich so, das ist eigentlich wie ein Brennglas, das ist eigentlich wie ein Fokus, wie so ein Reagenzglas von Europa möglicherweise, was Fluchtbewegung auslösen kann und die Schicksale konzentriert, komprimiert, absolut faszinierend. Und dich scheint das ja auch ganz schön fasziniert zu haben, oder?
Ja, das richtig Spannende war, dass ich erst vor Jahren in dieses Dorf kam und den Eindruck hatte, hier wäre die Zeit stehen geblieben. Mhm. Hier ist ja alles so wie immer. Seit 300 Jahren sitzen die alten Männer auf der Bank und trinken ihren Schnaps oder Kaffee oder was auch immer. Und dann peu à peu herausfand, dass das überhaupt gar nicht so war, sondern dass eigentlich nur 5 Leute oder kleine Familiensysteme noch die ursprünglichen Bewohner waren, die also wirklich alt eingesessen sind in diesem Dorf, und der ganze Rest zugezogen. Viele in den letzten 20 Jahren, viele auch in den letzten 50 Jahren, aber auf jeden Fall keineswegs die Familien, die dort schon immer ansässig waren.
Und das ist ja, Rodina ist ja ein winziges Dorf auf dieser winzigen Insel, und das ist ja trotzdem dennoch eine große Geschichte, weil sie bis in die Welt geht. Da geht es um Krieg, da geht es um Verzweiflung, um Liebe, um Gesang, alles, also was Menschen zusammenhält, da kriege ich ja richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es ein entsprechendes Wort im Kroatischen oder im Serbokroatischen oder im Jugo gibt für Gänsehaut, finde ich auch mal ein schönes Wort, wo man so, das ist schaudert ein, auf der anderen Seite ist es wohlig, und es ist so, und das ist so dramatisch. Also das ist das, was bei mir rübergekommen ist, als ich diese Geschichte gehört habe von Menschen, die dennoch mit einer Zuversicht von den furchtbarsten Dingen erzählen, von Völkermord, von Krieg, Vertreibung, und sagen, das war eben so, das war und war unser Leben und ist unsere Vergangenheit, und die haben das so angenommen, oder? Wie war dein Eindruck?
Ja und nein. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind natürlich die, die auch drüber reden. Es gibt mit Sicherheit große Schichten von Menschen, die eben gar nicht drüber reden. Und ich glaube, gerade die, die die schlimmsten Traumata hautnah erlebt haben, sprechen oft nicht drüber. In der Sendung sind ja auch nur einige, die wirklich so ganz schreckliche Dinge gesehen haben, direkt. Anderen wurde es dann nur berichtet. Einen Ex-Soldaten konnte ich sprechen, der geredet hat wie ein Wasserfall. Mhm. Übrigens ganz interessant, ich habe das schon öfter erlebt in meinem Beruf, wenn ich Leute interviewe, die sehr schlimme Dinge erlebt haben. Diejenigen, die dann drüber sprechen, tun das oft in ganz monotonem Tonfall, völlig eigentlich, als würden sie was Belangloses erzählen. Und ich sitze dann da und denke so, nein, stopp halt, das kann nicht sein. Was hat dieser Mensch gerade gesagt? Und er plaudert und plaudert und plaudert, und ich komme kaum hinterher, weil nach dem normalen psychologischen Gefühl, was man hat, der Tonfall überhaupt nicht zum Inhalt passt. Aber ich glaube, das ist ein Zeichen der Traumatisierung.
Ja, also Trauma, ein Traumabewältigung kann ja auch Verdrängung sein. Und das habe ich ja auch gelernt, dass wir wollten erstmal davon gar nichts mehr hören. Und das sind ja 30 Jahre eigentlich keine lange Zeit. 20 schon gar nicht. Also ich war vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, also unten in Ex-Jugoslawien, und da habe ich auch festgestellt, die Leute wollen eigentlich nicht drüber reden. Die wollen ein normales Leben haben, und das muss erstmal weg sein. Auch ein Teil der Verdrängung zu sagen, wir wollen Normalität. Verdammt nochmal Normalität, oder?
Absolut. In dem Zusammenhang ist mir viel, viel später bewusst geworden, dass beispielsweise ich ja nicht mal 30 Jahre nach dem Krieg geboren wurde. Aber ich als Kind, für mich waren das so Gruselgeschichten aus der dunklen Vergangenheit, aber ich fühlte mich als Kind nicht direkt mit dem Krieg irgendwie in Zusammenhang. Das war ewig her. Erst viel später wurde mir klar, wie sehr das meine Familie beeinflusst hat und wie sehr wir da eigentlich alle noch drin hangen.
Und du natürlich auch, weil wenn man der Theorie der transgenerationalen Weitergabe folgt, trägst du das Trauma in dir durch die Weitergabe. Die einen sagen, das geht genetisch weitergegeben, die anderen sozial, wie auch immer. Aber da ist irgendwas in uns, wo der Krieg noch gar nicht so weit weg ist. Also 30 Jahre, 70 Jahre ist eigentlich keine lange Zeit in den Generationen.
Ich befürchte ja, und da stellt sich dann die Frage, kann zumindest die nächste Generation, also die, die es nicht mehr mitbekommen hat, sondern quasi geerbt hat, kann die das dann bewältigen? Bei mir drängte sich das sehr auf. Ich war damals etwas überrumpelt, weil ich überhaupt nicht darauf gefasst war. Interessanterweise in meiner ersten Schwangerschaft bekam ich dann plötzlich Albträume. Und zwar vom Krieg, von Soldaten. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Und dann fing ich natürlich viel intensiver an, mich mit all dem zu befassen. Wenn es in der Kindergeneration nicht kommt, bleibt es der Enkelgeneration und die kriegen dann irgendwie was ab und müssen versuchen, sich da rauszuarbeiten.
Wenn ich mich recht erinnere, hast du das auch in deinem ersten Roman Haus für eine Person so indirekt mitverarbeitet, ne? So diese Sache mit den Träumen und was vom Krieg bleibt, sehr, sehr anschaulich dann eine Geschichte aus Berlin?
Oh ja, also das ist ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt und sicherlich auch noch weiter beschäftigen wird, auch weil es so vielschichtig ist.
Der Krieg. Der Krieg ist ja oftmals der Auslöser, meistens der Auslöser für Flucht, Vertreibung, dass Menschen sich auf den Weg machen. Manchmal auch, um ein besseres Leben zu haben, um Wohlstand zu haben oder vor irgendwas zu flüchten, wo sie unterdrückt werden. Aber meistens ist es natürlich Krieg. Und wenn man sich überlegt, 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Ständig. 80 Millionen Menschen. Also das ist ja schier unvorstellbar. Das Leid ist ja auch unvorstellbar. Das können wir uns in unserer Wohlfühlblase, wir leiden auch auf eine andere Art und Weise, gar nicht vorstellen. Jetzt, man braucht bis heute die Zeitung sich anzuschauen. Die Flüchtlingskrise im Niemandsland zwischen Belarus und Polen spitzt sich weiter zu. Kann die EU das Problem überhaupt noch lösen? Dann sieht man Bilder, wo man denkt, das ist doch aus der Zeit gefallen. Das ist ja Leid, Verzweiflung. Und also eine unvorstellbare Dimension, die um uns sind, oder?
Ja, um uns und sehr nah. Man versucht natürlich, das möglichst weit wegzuhalten. Es gibt ja diese Abschiebehaft, es gibt an den Grenzen zu Europa, auch gerade an den Grenzen, wo dann Afrikaner auflaufen, riesige Lager, die an Gefängnisse erinnern. Also es sind fürchterliche Zustände, von denen man einfach gar nicht so viel mitbekommt. Und in dem Zusammenhang muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass angeblich die Hälfte aller Flüchtlinge oder sogar über die Hälfte inzwischen mehr oder weniger Klimaflüchtlinge sind. Also die wirklich nicht jetzt den besseren Wohlstand suchen, sondern einfach deren Existenzgrundlage verloren gegangen ist.
Und natürlich auch das Wirtschaftssystem, was ja natürlich basiert auf Kolonialismus, auf Ausbeutung und auf Ausbeutung von Ressourcen, aber auch von Menschen, die in anderen Regionen leben. Also auf Ungerechtigkeit ist eigentlich der Schlüssel, könnte man sagen. Ungleichheit, Ungerechtigkeit und auch eigentlich unser Lebensstil, oder?
Unser Lebensziel?
Unser Lebensstil.
Ach, Stil, ja, unser natürlich, Lebensstil, selbstverständlich.
Unser Wohlstand.
Mein Sohn kam mal mit so einer App an, da konnte man ausrechnen, das klingt jetzt furchtbar zynisch, aber es ist irgendwie einfach eine Realität, wie viele Sklaven für einen arbeiten. Also je nachdem, was für Produkte man besitzt, benutzt, welchen Lebensstil man führt, kann man sozusagen errechnen, wie viele Menschen in quasi sklavenähnlichen Zuständen dafür leben, dass man selber seine Schokolade isst, sein Handy hat und so weiter.
Und die Bude warm ist und die große Bude, ne? Viel Fläche und wir sind ja auch mobil und so, weil wir sind ja Weltbürger. Wir sind ja Bohem, beide Probleme. Oh, jetzt, ich würde gerne über schöne Dinge mit dir reden, aber wir haben es uns
eigentlich. Es liegt nicht an mir.
Ich stelle ja die Fragen, ist ja richtig, aber das ist ja, es drängt sich auch auf. Jenseits von Gut und Böse, und das fand ich ein schöner Anstieg, jenseits von Gut und Böse, sagt der, wissen Sie, wie er heißt, der Barton oder
Bartol, genau, mein alter Nachbar von gegenüber, der ein wirklich auch ein Weltbürger ist und ein Weltmann, obwohl er jetzt seit Jahrzehnten schon als, muss man sagen, kleiner Bauer, fast als Selbstversorger in seinem sehr unrenovierten, super einfachen Steinhaus lebt. Im Grunde wie seine Vorfahren. Was er so halb frei gewählt hat, also er wollte auch nie jetzt für Geld sich zu sehr aus dem Fenster lehnen, halb aber auch einfach an den Möglichkeiten liegt, die er hatte.
Ich war natürlich wieder unhöflich, habe dich nicht vorgestellt und wir reden gleich darüber, was der Gesang, dieser Klappergesang, dieser Männergesang, meistens von Männern, in der einen Gruppe ist auch eine Frau dabei, da hat sich was entwickelt, aber ansonsten ist das so Männergesang, fast wie Grabgesang, aber trotzdem fröhlich. Was es damit auf sich hat, besprechen wir gleich vorher nochmal zu deiner Person, also mit einem Haus für eine Person denken. Du bist in deiner Biografie steht immer geboren, ne? Da steht also Barbara Kennewick geboren und dann steht das Jahr 71, glaube ich. Aber, und du bist eine Autorin für Hörfunk, bist eine Regisseurin, eine Autorin und machst Features, Radiosendungen und schreibst Bücher und hast aber auch Theater gemacht. Also du bist so alles. Wir haben das schon in den letzten Sendungen, in denen wir uns gesehen haben, versucht zu klären, wer du eigentlich bist, was du für eine Person bist. Berufsbezeichnung, was bist denn du?
Aber wir sind doch zu keinem Schluss gekommen.
Ja, aber also, ich versuche immer wieder, was bist denn du? Und was machst du so? Wenn dich jemand fragt, du lernst jemand im Zug kennen oder irgendwie mal so ein Spaß, und was machst du so? Was machen sie so? Was antwortest du da?
Ich bin Autorin und Regisseurin. Okay. So schwer ist es nicht. Meistens fragen die Leute dann gleich, Autorin für was? Schreiben Sie Bücher?
Sagst du ja?
Und dann sage ich ja, unter anderem. Ich arbeite auch für den Hörfunk.
Autorin und Regisseurin. Ja, aber kann man sich ja nichts darunter vorstellen, so richtig. Was regisierst du denn da und so, ne? Also, das ist ja, so ein Feature ist ja wirklich, das denkt man ja gar nicht, wie viele Menschen auch dahinter denn stehen. Das ist ja ein echtes Feature, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr aufwendig produziert wurde. Das heißt, du hast so eine Art Drehbuch geschrieben, hast die ganzen O-Töne gesammelt, du hast also unendlich viel Material, du hast Menschen auf der Insel oder in Rudina, dem Dorf, interviewt, deren einzelne Lebensgeschichte geschrieben und dich mit denen unterhalten, dann hast du die Klappergesang aufgenommen und dann hast du aus dem, wie viel Stunden Material, wahrscheinlich unendlich viel, hast du dann was zusammengebaut, im Grunde wie ein Hörfilm, oder?
Ja, das kann man so sagen. Oder wie ein Theaterstück aus O-Tonmaterial.
O-Ton ist Originalton, also da kann Musik dabei sein, Geräusche, historische Aufnahmen, das sind dann so Tagesschau, wo als Tito gestorben ist und die Musik und Geräusche und dann die Interviews, die Gespräche werden dann zu Geschichten wie ein Mosaik zusammengebastelt, unglaublich viel Arbeit. Dann gibt's ja noch professionelle Sprecherinnen und Sprecher und dann auch noch jemand, der es zusammenschneidet und noch ein Dramaturg oder Ton, also ich lese hier Tontechnik, also Produktion, Redaktion. Was macht denn zum Beispiel die Redakteurin Tina Klopp? Was hat die denn gemacht?
Also in dem Fall war Tina Klopp Co-Produzentin, deswegen hat sie nicht so viel gemacht. Der Hauptredakteur war Thomas Nachtigall. Im Idealfall hat man als Autorin, als Autor eine sehr enge und gute Zusammenarbeit mit der Redaktion. Also der Redakteur oder die Redakteurin, das ist ja eine Person, die erstmal die Idee toll findet und im Grunde unterstützend kritisiert, könnte man sagen.
Unterstützend kritisiert, ja.
Und dann sagt ein bisschen mehr so, das habe ich nicht verstanden.
Wie eine Beratung im Grunde.
Wie eine Beratung. Im schlimmsten Fall kommt es zum Streit. Das ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert. Also meistens ist das eine sehr gute Kooperation, weil ja eben die Redakteurin oder der Redakteur hinter der Idee steht, die man selber verfolgt. Aber es kann natürlich auch Meinungsverschiedenheiten geben. Nur meistens kann man das dann ganz gut klären.
Das ist ja interessant, weil dieses Genre ja, ich hoffe nicht ausstirbt, aber immer weniger wird, weil es eine Geldfrage ist. Es ist ja sehr aufwendig, du hast ja da viele Stunden produziert, aufgenommen und so weiter. Das ist also schon richtig was Aufwendiges, also dementsprechend auch was Teures, was es also so wahrscheinlich nur im Öffentlich-Rechtlichen gibt. Aber die kürzen die Budgets auch, ist das dein Eindruck?
Die kürzen ein bisschen die Budgets, vor allem kürzen sie die Sendeplätze.
Aha.
Also das ist etwas, ist wirklich höchst bedauerlich. Früher war das so, dass jeder Sender, wir haben ja dieses dezentrale System, also vom Hessischen Rundfunk über den saarländischen Radio Bremen, ich nenne jetzt mit Absicht sehr kleine Sender, die haben trotzdem alle selbst Features und auch Hörspiel produziert. Das wird immer weniger. Einige Sender produzieren schon gar nicht mehr selbst. Und es geht ein bisschen in die Richtung, dass nur die ganz großen Sender wie Deutschlandfunk, Deutschlandradio, WDR, Bayerischer Rundfunk, dass die noch aktiv wirklich produzieren und die anderen kleineren Sender eher von der Tendenz her mehr dann von den größeren übernehmen. Und dadurch fallen einfach sehr, sehr viele Sendeplätze und Arbeitsmöglichkeiten weg.
Aber immerhin, es gibt sie noch, es gibt dieses Genre noch, es gibt noch Radio in dieser Form und sowas kann ja auch auf Plattformen abgespielt werden. Das ist ja gar nicht von der analogen oder von der terrestrischen Ausstrahlung abhängig. Mich hat die Gesangstruppe in Rodina auf der Insel war beeindruckt, dass da Männer und sich auch eine Frau, meistens auch noch jüngere Männer dabei, die zusammen singen, dieser Klappergesang. Das ist das Verbindende jenseits von Weltanschauung, von Religion, die haben da zusammen gesungen. Das war nicht nur damals so, das ist auch jetzt noch so, kann man das sagen?
Ja, also bei den ganz jungen Leuten nimmt es schon ein bisschen ab, wobei es auch ziemlich junge Truppen gibt. Das Interessante ist, dass auch in dieser Gruppe, die ich aufgenommen habe, gar nicht alle, also bei weitem nicht alle, auch nur aus der Region stammen. Da sind zum Beispiel auch Bosnier dabei. In Bosnien ist dieser Klappergesang eigentlich nicht beheimatet. Ja. Die eine Frau, die mitsingt, ist aus Montenegrino. Ist auch nicht unbedingt Heimat des Klapper. Aber es ist trotzdem was Verbindendes und eine Leidenschaft, die die Leute dort zusammenbringt. Und was ich sehr spannend finde, es war ganz schwierig für mich rauszufinden, was sind das überhaupt für Lieder? Denn manchmal wissen die das selber nicht genau. Die singen ein Lied und wissen nicht genau, ist es jetzt 20 oder 50 oder 100 Jahre alt oder sogar noch viel älter. Manchmal wissen sie es natürlich auch. Aber ich fand dann heraus, dass es also eine wilde Mischung ist aus ganz alten Liedern, die möglicherweise 200, 300 Jahre alt sind, wo man es gar nicht weiß, weil die Ursprünge im Dunkel verschwinden. Und ziemlich modernen Schlagern, die dann adaptiert werden und von einer Klappergruppe dann nachgesungen werden, die aber eigentlich irgendein kroatischer Sängerstar vor 5 Jahren oder sowas komponiert hat.
Nun könnte man sagen, was hat das alles mit uns zu tun, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit Erfurt zu tun, eine ganze Menge, denn du hast auch gesungen. Du hast dich am Klappergesang versucht und es gab auch ein altes Röhrenradio, aus dem Klappergesang kam, in der Studiobox im Theater Erfurt. Das ist jetzt die Brücke zu diesem hervorragenden Feature, nämlich zu der Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam gestalten, die Radio Frei und das Theater Erfurt organisiert. Und 2 sind ja schon gelaufen. Wir haben uns ja drüber unterhalten, wir haben das gemacht, es war auch ein Experiment. Und dann war die wunderbare Ivana Seiko da, die ja auch ein Buch über die jugoslawische, über die kroatische Geschichte geschrieben hat. Und mit ihr haben wir gemeinsam was gemacht. Also was war das? Theater? Es war eine Lesung? Es war auch immer. Und da war ja diese Ambivalenz der Identitäten, der Kulturen, der Zerfall Jugoslawien ein Thema. Ich fand es sehr ergreifend und ich glaube das Publikum auch. Das heißt, wir machen weiter.
Wir machen weiter, ja. Was immer das ist und wie man das einordnen will. Ja, ja. Darüber unterhalten wir uns ja auch schon eine Weile, ob das jetzt nun eigentlich Performance ist oder doch mehr Lesung und Gespräch. Ich glaube, es ist was dazwischen und das ist gerade das Schöne.
Man kann sich die Aufzeichnung anschauen. David Straub hat einen Film draus gemacht, eigentlich 2, denn Marina Frenk, die Verrückte, die war die erste, die ja da schön gelesen hat und rumgehampelt und es war der, jetzt habe ich den Kostja Rappaport, also hat Klanginstallationen gemacht, was uns dazu bewogen hat, das auch weiterzuführen. Beide Veranstaltungen sind aufgezeichnet worden und man kann sie sich im Netz anschauen. Ich verlinke das gleich nochmal. Aber es ist natürlich was anderes, dabei zu sein. Also dann im Theater selbst zu sitzen. Lena Gorelick spricht ja immer von Geruchserinnerungen und unheimlich viel von Gerüchen, die man nicht auf Video bannen kann, ne? Wie ihr Theater riecht und wo was irgendwas herkommt, die Atmosphäre ist schwer nachzuvollziehen im Video, aber Theater ist schon was Unmittelbares, oder? Ist das Fichterreiz nach all den Jahren immer noch da?
Absolut. Also ich liebe auch einfach die live gesprochene menschliche Stimme. Ich mag die Präsenz von Schauspielern oder sonstigen Menschen auf der Bühne. Ich finde, das hat einen ganz wunderbaren Zauber.
Ja. Und Lena Gorelick, die ja am 20., also am Samstag bei uns sein wird, die war ja auch in der Theater-AG. Hat sie erzählt, dass sie die deutsche Sprache gerade mal so gelernt hat und dann geschrieben und dann in der Theater-AG mitgemacht hat und wie sie sich geschämt hat und was das alles mit ihr gemacht hat. Ich finde sie eine faszinierende Frau. Das Buch ist auch ergreifend, finde ich. Also da ist schon, es gibt Momente, wo man denkt, oh, da muss ich erstmal innehalten, wie sie in einer Offenheit auch ihre vermeintlichen Schwächen, ihren Charme und ihre Verzweiflung auch beschreibt. Also so eine Offenheit zu haben, da muss man schon ziemlich souverän sein und cool drauf, oder?
Da muss man fest im Sattel sitzen. Also vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben jetzt erwähnt, Marina Frenk, Ivana Saiko, die nächsten beiden sind Lena Gorelick und Nava Ibrahimi. Was die alle verbindet, ist ja so ein Bogen der Migrationsgeschichte. Auch im weiteren Sinne, manche sind als Kind nach Deutschland gekommen, andere haben nur Vorfahren in anderen Ländern. Aber es geht eben um dieses Thema, wo gehört man eigentlich hin? Schlägt man irgendwo Wurzeln? Sind Wurzeln überhaupt unnötig, überflüssig? Und das ist ja im Übrigen wieder fast so ein Bogen zu diesem Kroatien-Feature, wo es eben auch ganz stark darum geht, wo gehöre ich hin? Bin ich irgendwo geflohen? Wie kann ich woanders neu anfangen? Und Lena Gorelick beschreibt das in der Tat, vor allem ihre Geschichte als Kind und Jugendliche, ja, sehr, sehr unverblümt, sehr ehrlich und auch sehr hart in Teilen.
Aber trotzdem dann noch wieder mit einer Fröhlichkeit und mit dem Humor, der mir sehr gut gefällt, weil sie, das ist ja fast manchmal ein Sarkasmus, aber doch so ein leiser poetischer Sarkasmus, falls es das überhaupt gibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Besuch von ihr. Frei wovon, frei wozu? Ist ja das, also frei wovon, frei wozu? Also Menschen machen sich frei, wollen die in die Freiheit gehen, kommen dann vielleicht sogar in Zwangssituationen. Das ist der Titel dieser Reihe. Noch zwei Veranstaltung. Nava Ibrahimi hat ja den Bachmann-Preis bekommen. Kommt die überhaupt, Mensch, wenn die jetzt so eine preisgekrönte ist? Ich hoffe doch, oder?
Die kommt und freut sich. Und ja, wir hoffen, dass dann da viel Publikum sitzt und sie beklatscht.
Ja, aber selbst wenn wenige kommen, ist auch nicht so schlimm. Da ist es im kleineren Kreis. Die Studiobox bietet ja doch Platz für 40 Leute. Also kann man schon zusammen sitzen. Wir könnten ja mal versuchen, Karten zu verlosen. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Also wäre denkbar, also wenn jetzt 737 4x8 die Erfurter Vorwahl 0361 und dann könnt ihr zwei Karten gewinnen für diesen Samstag, 20 Uhr. Lena Gorelick, wer wir sind, sie wird lesen, wir werden also was mit Essen machen, wir sitzen wieder im Zugabteil und mehr will ich noch gar nicht verraten. Der wunderbare Rinaldo Biete wird uns wieder klanglich begleiten. Und wenn ihr zwei Karten haben wollt, dann ruft jetzt an. Aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, man kann ja auch Karten kaufen. Das ist ja auch gut fürs Theater. Wo war ich denn geblieben? Ach so, bei der Veranstaltungsreihe. 20 Uhr geht's los in der Studiobox. Die ist ja relativ klein, aber das Programm finde ich eigentlich ganz gut und tut Erfurt auch gut, oder?
Absolut. Ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung auch zu dem, was im großen Haus so gespielt wird.
Ja. Wir reden über diese Veranstaltungsreihe, aber auch über das Feature, was man sich anhören kann. Es ist ja zum Glück online verfügbar, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also du hast auch schon Sachen gemacht, die man dann gar nicht hören konnte. Das hat was mit den Rechten zu tun. Oder warum ist das nicht dann überall jederzeit kostenlos verfügbar?
Das sollte es sein. Also ich bin absolut dafür. eigentlich müssten auch die ganzen wunderbaren Produktionen, die im öffentlich-rechtlichen Radio vielleicht vor 20, 30, 50 Jahren gelaufen sind, verfügbar sein. Das hat in der Tat rechtliche Gründe, dass das nicht so ist und hat wirklich damit zu tun, dass die Menschen, die das gemacht haben, dann ja auch irgendwie adäquat vergütet werden müssten. Und dafür gibt es noch keine Grundlage, sage ich mal. Das ist jetzt alles gerade im Aufbruch und wird neu geregelt. Und wir sind alle ganz gespannt, wo das hinführt. Momentan ist es meistens so, dass die Produktion, also Features oder Hörspiele, ein Jahr lang online verfügbar sind.
Immerhin. Ich habe das verlinkt, also ihr könnt euch das Feature von Barbara Kennewick auf jeden Fall anhören. Ein kroatisches Dorf als Flickenteppich der Identitäten jenseits von Gut und Böse, kann ich gar nicht oft genug sagen. Es geht um Rudina, ein winziges Dorf auf einer kroatischen Ferieninsel, wirkt beinahe unberührt, doch die Geschichte seiner Bewohner spiegelt beispielhaft wider, wie zerrüttet die Region ist und durch die Gründung und den späteren Zerfall Jugoslawiens. Also das ist so, wenn man verstehen will, was da, also ich habe es ja immer noch nicht verstanden, was da in Jugoslawien passiert ist, aber da hat man so eine Ahnung davon, was da irgendwie vielfältig das ist, was das für Schicksale, und das ist noch gar nicht so lange her, ist. Da haben wir uns ja gefreut über den Mauerfall, dass wir uns jetzt beide begegnen dürfen, hat ja damit zu tun, und die haben da unten Krieg gehabt, aber richtig heftig, oder?
Ja, das ist auch die Ironie des Schicksals. Zu Zeiten Jugoslawiens war immer der Eindruck, das ist ja auch nicht wirklich Ostblock, der sogenannte, sondern die sind relativ frei, die können reisen, die haben Kontakte in den Westen, die leben irgendwie so ein Zwischending in besserer Harmonie. Und dann, als das alles anfing zu bröckeln, war es ausgerechnet in Jugoslawien so, dass eben dieser entsetzlich blutige Krieg ausbrach und die Ethnien plötzlich aufeinander losgingen. Natürlich von oben auch sehr stark angestachelt und gesteuert. Das hätte niemand, wirklich niemand vermutet von außen. Also ganz Europa war in Schockstarre und blickte auf das zerfallende Jugoslawien entsetzlich.
Kann das Buch von Ivana Seiko helfen oder verwirrt es eher noch mehr? Weil es ist ja kein Geschichtsbuch, aber es ist eine Hilfe, wie man Geschichte lesen sollte oder nicht, weil es ja immer verschiedene Versionen gibt, oder?
Ja, also das ist ja sogar auch ihr Anspruch. Schon dieses Vorwort von Ivana Seiko hat mich ja absolut fasziniert. Da schreibt sie, dass sie ein Geschichtsbuch schreiben wollte, aber eben eines, was ganz anders ist als alle anderen Geschichtsbücher. Und sie sagt dort eben auch explizit, dass jede Geschichte, jede Erinnerung eben anders ist und andere Dinge erzählt. Und da macht sie sich auf die Suche. Ich glaube, es ist schon so, dass man das Buch natürlich besser lesen kann, wenn man ein bisschen Wissen hat. Auch das Feature, was ich gemacht habe, es war sehr schwer. Am Anfang dachte ich, es ist eine fantastische Idee, das mache ich super, das ziehe ich durch. Und dann, kurze Zeit später, wurde mir klar, wie schwierig dieses Unterfangen war und dass ich ja quasi in meinem eigenen Dorf, wo ich selber ein Standbein habe.
Ach, du bist da ab und zu auf dieser Insel, ja?
Ich bin da ab und zu, dass ich mich da quasi ins Wespennest setze, weil ich ja in diesen alten Wunden stochere und plötzlich eben frage, okay, wer ist denn hier eigentlich serbischer Herkunft? Wer kommt denn woher? Wer ist ein gläubiger Katholik und wer ist eher noch so eine Art Tito-Anhänger und Atheist? Wo stehen die Leute überhaupt politisch? Das war sehr, sehr schwierig. Zwischendurch wollte ich fast das Handtuch schmeißen und sagen, okay, das ist jetzt hier mein Dorf. Ich will Friede, Freude, Eierkuchen. Ich mache das nicht weiter. Ich habe dann
Friede, Freude, Pleskiwica. Ist, glaube ich, besser.
Auf jeden Fall. Ja, und ich habe dann mir ein Buch gekauft. Ich glaube, das hat über 500 Seiten. Das war ein Glücksgriff über die Geschichte des Zerfalls von Jugoslawien. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Ich war sagenhaft dankbar für dieses Buch. Aber, das sage ich jetzt hier nur so als Nebeninformation, ich habe mit Leuten gearbeitet, also als Interviewpartner, als Übersetzer, die immer wieder ganz kritisch mich gefragt haben und sich dann auch ganz doll verspannten bei der Frage, wie ich recherchiere, woher ich meine Informationen habe. Mir war eine Arte-Dokumentation empfohlen worden, also die auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich produziert wurde und gelaufen ist. Und da sind einige Leute aus allen Wolken gefallen, als die sich das angeguckt haben, weil sie das derart pro-serbisch fanden. Und ich muss wirklich sagen, es war mir gar nicht so aufgefallen. Mir ging diese Dokumentation runter wie lauwarmer Tee, fand ich alles wunderbar. Und erst als ich mehr wusste und als die anderen mich auch darauf aufmerksam gemacht hatten, wurde mir bewusst, dass es tatsächlich ein sehr stark serbisch gefärbter Blickwinkel war.
Das heißt, also diese subtile Nationalismus ist ja ein Gift, was ja so, wenn er nicht so offensichtlich daherkommt, ja so langsam eindringt. Ne? Also diese eigenartige Identität über die Nationalität und das so verknöchert, das ist ein Teil des Giftkriegs, oder? Des Psychogiftkriegs.
Ja, also ich bin da eher deiner Meinung, aber in Kroatien kann man das so öffentlich, so laut nicht sagen, ohne dass man auf Empörung stößt. Aha. Weil aus der Sicht vieler Kroaten, ich glaube sogar fast aus der Sicht der Mehrheit der Kroaten, was sich ja auch im jetzigen politischen Bild dort widerspiegelt, ist die kroatische Nation, ohne dass das jetzt alles rechte Nationalisten wären, doch etwas sehr Wichtiges. Mhm. Und etwas, wofür Leute vor 30 Jahren ihr Leben gelassen haben, viele. Aha. Also dieser Krieg gilt dort auch durchaus als Befreiungskrieg, was teilweise auch einfach stimmt, weil die serbische Intervention, es stimmt jetzt auch nicht, was ich sage, es war ja keine rein serbische Intervention, es ist alles sehr kompliziert, es war ja zunächst die jugoslawische Armee, die dann aber im Grunde nur noch aus Serben bestand. Und das entwickelte sich dann später zu diesem serbisch-kroatischen Konflikt. Die Kroaten sagen halt, die Serben waren die Aggressoren und da ist was dran. Und sie sagen auch, das kann ich jetzt weniger beurteilen, aber da mag auch was dran sein, dass eben im anscheinend relativ harmonischen Jugoslawien die Kroaten benachteiligt waren und aber die Serben die Politik in der Hand
hatten. Du schaffst es nicht mehr, das zu erklären, weil das schafft ja kaum jemand und du gibst ja wirklich Mühe und das finde ich ja toll und du machst es so klasse. Aber ich empfehle dir mal das Video, die Aufzeichnung von der Ivana Seiko-Lesung nochmal anzuschauen. Danach bist du noch mehr verwirrt und dann liest du dieses fette Buch vielleicht nochmal, was dort auch eine Rolle spielt. Und Drina, die Zigaretten. Ja, ich habe ja auf der Bühne, wollte ich mir eine Zigarette anzünden, aber habe es nur so getan. Da ist ja die Mila van Dijk vom Theater fast ohnmächtig geworden, weil sie, also das spielt eine Rolle und viele andere Dinge, die verwirrend sind. Man kann sich die Aufzeichnung anschauen. Die Seite von Kennewegen Rose ist verlinkt auf der Seite. Aber wir wollen ja in die Zukunft blicken, auf die nächste Veranstaltung am Samstag. Das ist auch eine bittere Geschichte. Da gibt's nicht der Ursprung ist ja immer der Krieg, aber Lena Gorelik, die war 7 oder 8, als sie nach Deutschland gekommen ist, ja. Und ist dann, hat eine nicht ganz so blutige Geschichte zu erzählen, aber auch eine finde ich eine hochinteressante. Und sie stellt die Frage, wer wir sind. Vielleicht können wir die am Samstag beantworten. 20 Uhr in der Studiobox im Theater Erfurt. Und abschließend noch, Barbara Nava Ibrahimi hat auch ein Buch geschrieben. Lässt sich das inhaltlich einordnen oder ist das in der Reihe der 4 Veranstaltungen so der Schlusspunkt oder wie würdest du das einordnen, dieses Buch?
Es unterscheidet sich insofern ein bisschen, dass dort eine Autorin eher sich auf die Suche macht nach ihren Ursprüngen, nach ihrer Herkunft. Also Nava Ibrahimi ist eher vollkommen in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen, angekommen und hinterfragt selber ein bisschen, okay, was war denn davor, woher komme ich? Also sie macht sich da auch auf eine Reise ins Unbekannte. Das finde ich sehr spannend.
Das am 27., das ist auch ein Samstag, 20 Uhr, aber vorher noch Lena Gorelik, die wunderbare Lena Gorelik am 20. Juli. Und wer das Feature von Barbara Kennewick hören will, kann das auch tun. Alles verlinkt auf der Seite radiofrei.de. Barbara, das war's schon. Also es hat sich jetzt erledigt mit uns jetzt für die nächsten Minuten, weil jetzt kommt gleich der Sergej Lochtrofen, also er kommt noch nicht, aber den muss ich anrufen, weil der hat auch was von der Welt zu erzählen.
Ja, siehst du, habe ich dir jetzt erst die Zeit gedehnt und dann komprimiert.
So ist das, ja. Aber also wir können das bald mal wieder machen. Wir sehen uns am 20. Juli, 20 Uhr in der Studiobox im Theater Erfurt. Ein Theaterbesuch lohnt sich immer, solange es noch geht. Ich hoffe, es geht noch. Es geht noch, oder?
Wir freuen uns und hoffen.
Barbara Kennewick, Haus für eine Person. Ihr Debütroman, das Spiel Feature von dem wunderbaren Dorf in Chvar ist zu hören und kann man auch Bilder sich anschauen. Auf radiofrei.de. Barbara Kennewick, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag.
Danke, dir auch.
Ciao.